Was bete ich, wenn ich wütend bin? Daniel hat in seinem Zeugnis schon erzählt, ihm fällt das schwer, wenn er wütend ist, zu beten. Und danke dir. Meine These ist, dass die meisten, wenn sie wütend sind und es auch schaffen zu beten, dann so etwas sagen wie, ja, hilf mir, dass ich nicht so wütend bin. Ich sollte ja nicht wütend sein. Nimm diese Wut weg. Und auch wenn das grundsätzlich kein schlechtes Gebet ist, ist es, glaube ich, oftmals nicht so hilfreich. Es ist in etwa so hilfreich, wie wenn man im Ehestreit dem anderen sagt, sei doch nicht so wütend. Also hat es irgendjemand bisher in einem Streit schon mal geholfen, wenn der andere gesagt hat, sei doch nicht wütend? Das macht mich immer noch wütender. Und ich glaube, wir beten zwar nett oder wir meinen es auch gut, aber wir fühlen dann trotzdem immer noch dieses Chaos. Diese Emotionen sind irgendwie immer noch da und es muss irgendwie einen anderen Weg geben. Und bei Wut ist es ja besonders so, dass wir das eigentlich nicht gern haben. Wir denken auch Wut etwas sehr Negatives, vielleicht auch aus unserer Erfahrung, weil wir verletzt wurden von Leuten, die wütend waren und dann Dinge gesagt haben, die uns verletzt haben. Oder ich selbst habe in Wut schon Dinge getan, Dinge gesagt, die ich eigentlich so nicht wollte. Und deshalb, wie gehen wir mit dieser Wut um? Und die Antwort der Bibel ist der Rachepsalm. Für die, die schon länger in der Bibel unterwegs sind, Texte, die vielleicht herausfordernd sind, aber gemeinsam schaffen wir das. Der Text für heute ist Psalm 58, wer will, darf das mit aufschlagen. Ich lese uns die ersten 6 Verse aus der neuen Genfer Übersetzung. Für den Dirigenten nach derselben Melodie zu begleiten wie Verschonen und Erhalte von David, ein Lehrpsalm. Ihr Mächtigen, seid ihr wirklich gerecht, wenn ihr euer Urteil fällt? Richtet ihr die Menschen unparteiisch? Ganz und gar nicht. In euren Herzen schmiedet ihr heimtückische Pläne, das Land ist erfüllt von der Gewalt, die von euren Händen ausgeht. Diese Gottlosen sind von Geburt an auf dem falschen Weg. Auf Irrwegen gehen diese Lügenmäuler von Mutterleib an. Giftig sind sie wie Schlangen, ja sie gleichen einer Otter, die ihr Ohr verschließt. Und nicht auf die Stimme des Schlangenbeschwörers hört, auf den erfahrenen Zauberer, der Schlangen mit Worten zähmen kann. Was ist die Situation? David erlebt großes Unrecht. Die Mächtigen, von denen er hier spricht, also die Herrscher, die Einflussreichen, sie sind alles andere als gut. Und darunter leidet er. Sein Leben ist davon gezeichnet, er war viele Jahre auf der Flucht. Mehrmals musste er in Höhlen sich verstecken, nur weil die Herrscher eifersüchtig auf ihn waren. Er musste seine Familie verlassen, sie trachteten ihm nach dem Leben. Und die Menschen, von denen David hier spricht, das sind die Tyrannen, die Diktatoren und Terroristen. Keine Menschen, die eigentlich ja gut sind, aber halt mal eine falsche Entscheidung getroffen haben, mal einen Fehler gemacht haben. Nein, er beschreibt sie als von Geburt an gottlos, auf dem falschen Weg. Sie erzählen Lügen, sie sind gewalttätig und sie verschließen sich gegen den Rat oder die Zurechtweisung. Sie hören nicht auf die Weisheit, sie zerstören lieber. Und dieses Unrecht, das David sieht und am eigenen Leib erfährt, es schreit zum Himmel. Und dieses Unrecht, es führt David ins Gebet, hin zu Gott. Denn was bleibt ihm anderes übrig? An wen soll oder kann er sich wenden, wenn die Mächtigen korrupt sind? Wenn es keine gerechten Herrscher auf der Erde gibt, die Gutes im Sinn haben und faire Entscheidungen treffen. Er wendet sich an Gott, weil er die höchste Instanz ist, weil er gerecht ist. Und er beschreibt seine Situation. Er ist ehrlich und schildert, was in seinem Leben, in seinem Land geschieht. Hier ist Unrecht und ich verschweige es nicht. Man könnte sich die Frage stellen, wenn David nicht vor knapp 2.500 oder 3.000 Jahren gelebt hat, sondern heute, wie würde er unsere Welt beschreiben? Was ist mit unseren Herrschern? Haben sie nicht auch ihren eigenen Gewinn im Kopf? Kennen wir nicht auch die Diktatoren und Tyrannen, die unschuldige Menschen unterdrücken? Die sie in Arbeitslager stecken und sie schuften lassen, bis sie tot umfallen? Wie viele unschuldige Menschen haben in den letzten Jahren das Leben verloren, weil sie fliehen mussten? Wie viele fielen dem Terror zum Opfer? Wie viele mussten in den Krieg ziehen? Das Unrecht herrscht auch heute noch und es schreit zum Himmel. Und nicht nur auf der großen Weltbühne herrscht Unrecht, auch hier unter uns herrscht Unrecht. Eine Geschichte, die mir selber immer wieder unter die Haut fährt, ist von einer jungen Frau, die zu mir kam mit einer theologischen Frage. Aber schnell wurde mir klar, sie suchte keine theologische Antwort, sondern eine tiefe persönliche Antwort. Im Gespräch erzählt sie mir, sie glaubt, dass sie nicht mehr gerettet werden kann. Dass sie den Heiligen Geist, den sie mal hatte, wieder verloren hat. Sie kann zwar noch anderen Leuten von Jesus erzählen, aber sie selbst, sie ist verloren. Und ich war überfordert. Was macht man in dieser Situation? Von wo kommt dieser Gedanke? Und es stellte sich heraus, dass es viel damit zu tun hat, wie sie groß geworden ist. Dass sie mit einer Mutter groß geworden ist, die sie geistlich und emotional missbraucht hat. Sie hat mir erzählt, dass ihre eigene Mutter ihr wünscht, dass sie an ihrem Essen erstickt. Ihre eigene Mutter hat ihr gesagt, du bist vom Teufel. Du bist teuflisch. Sie wurde verantwortlich gemacht für alles, was schief lief im familiären Umfeld. Und das abgrundtief Böse daran war, dass sie es geglaubt hat. Sie hat es so erzählt, als ob es das Normalste der Welt wäre. Ja, ich und mein Bruder, wir haben uns manchmal gestritten. Ja, meine Mutter hat mir halt den Tod gewünscht. Passiert, oder? Sie war nicht wütend. Denn sie hat sich dafür entschuldigt. Sie meint, ja, ich war ja auch nicht immer einfach. Ich habe ja auch meine Fehler. Sie hat gedacht, sie sei das Problem. Und sie war das Opfer von großem Unrecht, aber ihr wurde so lang eingetrichtert, dass sie der Täter ist, dass sie es glaubte. Und es hat so viel kaputt gemacht in ihrem Leben, in ihrer Psyche, in ihrem Charakter. Und ich sage euch, ich war so wütend, als ich diese Geschichte gehört habe, als diese Frau zu mir kam und zum ersten Mal mit jemandem darüber sprechen konnte. Ich war wütend auf dieses Unrecht, was dieser jungen Frau geschah, die nichts dafür konnte. Und ich bin sicher, wenn wir hier wieder das Mikrofon öffnen würden, es gäbe so viele Geschichten unter uns von Unrecht. Und deshalb betet David auch weiter. Er hat seine Situation geschildert und wir gehen weiter im Text, die Verse 7 bis 12. Gott, brich diesen Leuten die Zähne aus. Herr, zerschlage diesen reißenden Löwen das Gebiss. Lass sie verschwinden wie versickerndes Wasser. Und wenn sie ihre Pfeile schießen, dann brich diesen die Spitze ab. Ihr Leben soll so kurz sein wie das einer Schnecke, die sich auflöst und verendet. Wie das einer Fehlgeburt, die nie das Licht der Sonne sieht. Ja, ihr Mächtigen werdet es noch merken, ehe eure Kochtöpfe vom Holzfeuer heiß werden, egal ob das Fleisch noch roh ist oder schon gart, Gott fegt durch einen Sturm alles hinweg. Wenn Gott Vergeltung übt, wird sich jeder freuen, der nach Gottes Willen lebt. Ja, er wird seine Füße baden im Blut dieser gottlosen Verbrecher. Dann werden die Menschen sagen, Seht ihr, wer Gottes Wille tut, bekommt doch noch seinen Lohn. Ja, es gibt noch einen Gott, der gerecht richtet auf dieser Erde. David findet sehr harte, sehr rohe Worte für diese Herrscher. Sein Gebet ist voller Emotionen. Zerschlagene Zähne, ein schneller Tod, die Vergeltung Gottes, Füße, die im Blut baden. Das ist ein Bild nicht eines grausamen Aktes von ich sammle das Blut und bade wirklich meine Füße darin, sondern das Bild einer gewonnenen Schlacht. Der Gegner ist tot, sein Blut ist vergossen auf der Erde und der Sieger läuft über das Schlachtfeld, er badet seine Füße im Blut. Und die Frage, die sich stellt bei so einem Text ist, darf er das? Darf man so beten? Warum darf das in der Bibel stehen, in dem Buch des Gottes der Liebe? Und wir sind nicht die Ersten, die sich diese Frage stellen. Dieser Psalm und auch andere Psalmen dieser Art, sie werden zum Beispiel in den Gebetsbüchern oder Gesangsbüchern übersprungen. Die sind da nicht abgedruckt. Und auch in der Geschichte des Christentums gab es viele Diskussionen und sie wurden oft uminterpretiert. Ich habe euch ein Beispiel mitgebracht. Ein anderer Psalm, der so deutlich und roh ist, ist Psalm 137. Dort steht in den Versen 8 und 9, Tochter Babel, also Babylon ist angesprochen, du Verwüsterin, glücklich, der dir vergilt dein Tun, das du uns angetan hast. Glücklich, der deine Kinder ergreift und sie am Felsen zerschmettert. Wieder so ein gewalttätiges Bild und in der Geschichte der Christenheit gerne uminterpretiert. So ist Babylon ja natürlich das Sinnbild für das Streben nach Macht. Die große Stadt Babylon, die Weltführer und die Kinder von Babylon sind unsere Gedanken, die böse sind, die eben nach dieser Macht streben. Und wenn wir sie an den Felsen zerschmettern sollen, dann natürlich an Jesus Christus, dem Felsen. Das heißt, ich soll meine bösen Gedanken nach Macht und Einfluss am Fels Christi zerschmettern. Und schon klingt der Vers gut, oder? Nicht mehr so gewalttätig. Plötzlich geht es nicht mehr um einen Feind da draußen, sondern den Feind hier drin. Niemandem wird mehr Gewalt angetan. Es ist nur noch ein Kampf der Gedanken. Aber ich halte das für eine Abschwächung, die Bibel selber nicht macht. In den Psalmen finden wir neben Lob und Dank auch Verwünschungen. In einem Buch. Wo die Bibel von Segen spricht, spricht sie auch von Fluch. Und das fordert uns auf, zu hinterfragen, ja, wie ist denn unser Bild von der Bibel und von Gott? Und ich merke, ich muss mich immer wieder neu korrigieren lassen. Und das ist okay, das ist gut. Schwierig wird es nur dann, wenn nicht die Bibel mich korrigiert, sondern ich die Bibel. Wenn ich sage, ich bin biblischer als die Bibel, ich weiß, was da hineingehört, ich weiß, wer dieser Gott ist, dieser Psalm hat hier nichts zu suchen. Ich werde nie biblischer sein als die Bibel. Und deshalb bin ich überzeugt, dass David genau auch das meinte, was er geschrieben hat. Und deshalb nochmals die Frage, darf er das? Und ich glaube, die Antwort ist ja. Und ich möchte sie begründen. Der erste Grund ist Ehrlichkeit. Gott möchte ehrliche Gebete. Wir alle kennen Wut, wir alle kennen Gedanken der Rache. Und ich bin überzeugt, ein ehrliches Gebet ist bei Gott so viel mehr wert als ein unehrliches, aber dafür frommes Gebet. Was bringt es mir, ein nettes Gebet zu formulieren, wenn die Wut in mir tobt? Wird sie dadurch weniger? Nimmt das Chaos in meiner Seele ab? Nein. Und es ist stolz, wenn wir hier weiter blättern bei diesem Psalm und sagen, das passt nicht zu unserem Glauben, das gehört nicht ins Gebet. Und der zweite Grund, warum solche Psalmen in der Bibel stehen, ist, weil es Unrecht auf dieser Erde gibt, das zum Himmel schreit. Es gibt Situationen, die so böse sind. Und das Unrecht, das David erlebt, es ist real. Es ist böse und es hinunterzuschlucken oder zu verschweigen, hilft niemandem etwas. Und vielleicht fällt dir das schwer, das nachzuvollziehen. Vielleicht auch gerade, weil dir in deinem Leben noch nicht so viel Unrecht geschehen ist. Und das ist ja auch ein Segen. Aber wir müssen wie hier auch reflektieren, wie schön ist es, wir leben in einem Land, wo wir grundsätzlich auf das Rechtssystem vertrauen können. Wir haben gute Gesetze, eine faire Polizei, aber wir sind die Ausnahme. Wo wir vielleicht in unserer eigenen Bibellektüre gern weiterblättern, da finden andere Christen in anderen Ländern Trost. Christen, die verfolgt werden, gefoltert, die von ihren eigenen Kindern ermordet werden. Wie schön ist es doch, dass die Bibel das erlebte Unrecht nicht verschweigt, nicht kleinredet. Es hat seinen Platz. Niemand kehrt etwas unter den Teppich, sondern es wird laut und öffentlich angeprangert. Und dieses Unrecht, es ist nicht nur da draußen, bei denen, die Christus nicht kennen, es ist auch hier. Ich studiere Theologie an der STH und man könnte sich ja vorstellen, dass an der STH, an meiner Uni, es super friedlich und voller, liebevoller Gemeinschaft zugeht. Ich meine, schließlich treffen dort die zukünftigen Pastoren, Evangelisten, Lehrer und Leiter zusammen. Aber ich muss euch sagen, falls ihr es noch nicht wisst, Theologen sind leider keine besseren Menschen. Nein, gerade wenn ich miterlebe, wie theologische Meinung nicht einfach ausgetauscht oder zur gemeinsamen Wahrheitssuche diskutiert werden, sondern dafür gebraucht werden, andere auszuschließen, bloßzustellen oder gar zu diskriminieren, dann platzt mir der Kragen. Was gerade Mitstudentinnen von mir an Kommentaren, Witzen und Situationen erleben, ist absolut inakzeptabel. Und wenn hohe Werte wie Liebe, Respekt und Sanftmut gepredigt werden, die aber nur für die gelten, die auch meiner Meinung sind, dann musste ich schon mehrmals meine Zunge zügeln. Und was in unseren Kirchen an geistlichem Missbrauch auch stattfindet, wo Theologie als Waffe gebraucht wird, wo falsche Versprechen im Namen Gottes gemacht werden, ungesunde Abhängigkeiten ausgenutzt werden, da ist Unrecht, auch bei uns. Es ist also scheinbar legitim, so zu beten. Es ist ehrlich und es hat seinen Platz. Aber die Frage stellt sich, wäre es nicht besser, anstelle für Umkehr zu beten, für Frieden, dass die Herrscher doch einsehen, was gut und was schlecht ist, dass die Situation sich bessern mag. Wäre das nicht das bessere Gebet? Und um das zu beantworten, müssten wir wie eine Ebene tiefer gehen und uns fragen, ja, was ist das Anliegen von David? Was ist das Ziel des Gebets? Und die Antwort ist Gerechtigkeit. Das Gebet zielt darauf ab, das Böse zu stoppen, Gerechtigkeit wiederherzustellen. Und das sehen wir in diesen Bildern, die David nennt. Wer Lügen verbreitet, dem sollen die Zähne ausgeschlagen werden, damit er nicht mehr sprechen kann, keine Lügen mehr verbreiten kann. Pfeile ohne Spitze haben keine Wirkung. Dem Bösen soll das Handwerk gelegt werden. Aber die Realität ist auch, dass das Böse manchmal nicht gestoppt werden kann. Der Terrorist, der sich den Sprenggürtel schon umgelegt hat, lässt nicht mehr mit sich sprechen. Lass mal einen Kaffee trinken gehen und über unseren Konflikt sprechen. Funktioniert nicht. Und wenn das Böse nicht mehr gestoppt werden kann, dann soll es ausgelöscht werden. Sein Anliegen ist das Ende des Bösen. Es muss sterben, weil es sonst sein Werk tut. Im Angesicht von Folter, von Vergewaltigung und Mobbing reicht nicht ein Beschütze mich, sondern den bösen Herrschern soll das Handwerk gelegt werden. Sie sollen wie Wasser versickern, wie eine Schnecke vertrocknen, wie eine Fehlgeburt enden. Und diese Worte sind herausfordernd, weil sie so direkt und deutlich sind. Sie sind auch nicht schön. Sie stellen uns vor die Frage, gibt es das Böse? Gibt es Menschen, die ihr Herz verhärtet haben, sodass es keine Umkehr mehr gibt? Und laut der Bibel gibt es das. Menschen können Böses im Sinn haben. Die Bibel ist voll davon. Warum? Für die, die sich ein wenig auskennen. Warum hat es eine Sinnflut gebraucht? Warum 10 Plagen, um das Volk Israel aus der Sklaverei zu befreien? Warum das Exil? Weil wir Menschen nicht nur zu Bösem fähig sind, sondern weil wir böse sein können. Weil wir uns genauso dem Bösen wie dem Guten hingeben können. Weil Böses unter uns wütet und Eingreifen Gottes benötigt. Radikales Eingreifen an der Wurzel. Aber heutzutage, und das ist vielleicht auch der Punkt, wo wir in dieser Spannung stehen, ist die Idee vom Bösen immer Schritt für Schritt auch aus der Gesellschaft verschwunden. Menschen sind ja grundsätzlich gut, nur die Erziehung oder die Gesellschaft führt dazu, dass sie Böses tun. In unseren Filmen sind die Bösewichte plötzlich nachvollziehbar. Eigentlich ja auch nur Opfer, die wieder zu Täter wurden. Böse ist plötzlich eine Frage der Perspektive. Die Schuld, sie liegt irgendwo zwischen den Stühlen. Sie ist heruntergefallen. Niemand weiß genau, warum das Böse da ist und niemand ist dafür verantwortlich. Unsere Politiker zumindest nicht. Lieber ein abstraktes Prinzip wie das System ist schuld, als ein Individuum. Aber hier ist von Herrschern die Rede, die von Geburt an Böses im Schilde führen. Böse Menschen. Es gibt wirklich Böses in dieser Welt. Und die Antwort darauf ist der Schrei nach Gerechtigkeit. Die Bitte nach dem Eingreifen Gottes. Und was David hier macht, ist das, was Gottes Herzschlag, Gottes Maßstab entspricht. Der Gott der Bibel ist ein Gott, der Gerechtigkeit liebt und Unrecht hasst. So ein Psalm ist nicht eine persönliche Vendetta, sondern ein Schrei nach Gerechtigkeit. David bewertet nicht nach seinen Emotionen, sondern nach Gottes Standards. Er spiegelt eigentlich die Haltung, die Gott hat, wider. Gottes Herzschlag für die Unterdrückten. Und diese Standards, sie passen zu dem Gott der Liebe. Ich habe uns ein Zitat mitgebracht, das ist von einem bekannten Schauspieler, Keanu Reeves, coole Filme gemacht. Matrix zum Beispiel hat sehr viel auch biblische Parallelen, lohnt sich mal zu schauen. Er wurde gefragt, are you a lover or a fighter? Bist du ein Liebhaber oder ein Kämpfer? Und er antwortet, if you are a lover, you also must be a fighter. Why? If you don't fight for your love, what kind of love do you have? Wenn du nicht für das kämpfst, was du liebst, was hast du dann überhaupt für eine Liebe? Echte Liebe ist eine Liebe, die kämpft. Welche Mutter, welcher Vater würde sein Kind nicht vor Bösem beschützen, weil er es liebt? Und im Umkehrschluss könnte man sich fragen, wer kann von sich behaupten, dass er voller Liebe ist, wenn er nicht für Gerechtigkeit und gegen Unrecht kämpft? Wir können uns fragen, wo ist unser Schrei nach Gerechtigkeit? Sollte ich nicht öfters wütend sein über die Ungerechtigkeit, die heutzutage herrscht? Und an diesem Punkt merke ich, ich bin herausgefordert. Nicht, weil ich erklären muss, wieso solch ein Text in der Bibel stehen kann, sondern weil der Text mir den Spiegel vorhält und mich fragt, für was stehst du ein? Für Gerechtigkeit? Es fordert mich heraus, weil es mir mein verhärtetes und apathisches Herz zeigt, das vom Unrecht dieser Welt unberührt bleibt. Ein Großteil unseres Reichtums ist auf den Schultern von moderner Sklaverei gebaut. Und für mich ist das Normalität. Da erschrecke ich mich selbst. Genauso bei der Tatsache, dass so viele Menschen auf der Welt leben, die noch nie von Jesus gehört haben. Und ich weiß, die Globalisierung, sie hat dazu geführt, wir bekommen so viel mit, so viel Unrecht auf der Welt und wir sind schier überfordert. Wir können gar nicht für all dieses Unrecht irgendwie einstehen. Aber sieht es denn in meinem direkten Umfeld so viel anders aus? Bricht mein Herz für meine Nachbarn, die nichts von Jesus wissen wollen? Prangere ich die Ungerechtigkeit am Arbeitsplatz an? Auch die, die nicht mir geschieht, sondern einem anderen. Und ich wünsche mir, dass für mich und für dich die Veränderung, dass wir diesen Schrei nach Gerechtigkeit wieder bekommen, dass unser Maßstab dem von Gott entspricht, dass unser Herz mit seinem gleichschlägt, dass wir Gerechtigkeit lieben und das Böse aufhalten, dass wir vor lauter Ungerechtigkeit ins Gebet gehen und zu Gott flehen, dass er Einhalt gebietet. Und dass wir dann sehen dürfen, wie unser Gebet in Jesus erhört wird. Weil das Besondere an Jesus ist, dass es in ihm verbindet sich der Schrei nach Gerechtigkeit und die Gnade Gottes. Jesus ist der sich zwischen Täter und Opfer stellt. Er hört den Schrei nach Gerechtigkeit. Er sieht die Wut und die Rache, die in uns tobt. Er will, dass wir damit zu ihm kommen, dass wir es ihm im Gebet bringen, damit er mit seinem Blut für die Schuld des Täters zahlen kann. Denn Jesus kehrt die Logik des Psalms um. Nicht die Täter bluten, sondern er blutet. Und diese Umkehr ist unglaublich, dass Jesus sein eigenes Blut vergießt, dass Gott selbst stirbt, zeigt, wie groß das Unrecht ist, das herrscht. Dort am Kreuz wird deutlich, dass das Unrecht, das wir erleben und natürlich auch das, was wir selber verursachen, real ist. Es hat eine Konsequenz. Jesus muss mit seinem Leben dafür bezahlen. Und dadurch hat unsere Wut eine Antwort. Das Blut Jesu. Am Kreuz wird meine Wut zur Vergebung. Mein Gebet wird am Kreuz erhört. Denn die Ungerechtigkeit wird durch das Opfer Jesu aufgehoben. Und er besiegt das Böse. Er besiegt den Tod. Er steigt auf in den Himmel und nimmt den Platz als Richter der Welt ein. Und dort sucht er das Böse heim. Die Rache gehört ihm. Wir müssen sie nicht selbst suchen. Es wird Gerechtigkeit herrschen. Und unsere Gebete, die voller Wut und Rache sind, sie werden einmal ein Ende haben. Aber bis dahin haben sie eine wichtige Rolle. Durch das Gebet, wie wir es in Psalm 58 haben, geben wir die Rache ab. Wir werden nicht selbst zum Täter, sondern geben die Situation Gott ab. Und damit haben wir die Möglichkeit, Nächstenliebe und Vergebung zu leben. Das ist möglich, weil ja gerade Jesus als Opfer die Schuld des Täters auf sich genommen hat. Der Rachepsalm ist also nicht entgegengesetzt zur Nächstenliebe. Nein, durch den Rachepsalm ist es mir möglich, Nächstenliebe zu leben, weil ich die Wut, die Rache und die Ungerechtigkeit verarbeiten kann und Gott abgeben kann. Und klar sollen wir für Vergebung und Versöhnung einstehen. Und unsere Mitmenschen fallen ja auch sehr selten in die Kategorie der Tyrannen, Diktatoren und Terroristen. Aber trotzdem können sie uns Unrecht antun. Unrecht, das auch uns ins Gebet führen soll. Und das kann dann in etwa so aussehen. ein Gebet, das ich so ähnlich auch schon gebetet habe. Herr, du siehst dieses Unrecht, das mir geschehen ist. Am liebsten würde ich XY Windel weichschlagen. Wie kann er mir nur so etwas antun? Es tut so unglaublich weh, dass er mich verraten hat. Ich wünsche mir, dass er es zu spüren bekommt, was er mir angetan hat. Am liebsten würde ich es ihm doppelt heimzahlen. Danke, dass du mein Unrecht siehst und es dir nicht egal ist. Danke, dass du ein Gott der Gerechtigkeit bist. Dir gehört die Rache. Hilf mir, dass ich auf dich, Jesus, sehen kann. Du hast am Kreuz bezahlt und die Gerechtigkeit wiederhergestellt. Hilf mir zu vergeben, weil du ein Gott der Vergebung bist, und beende das Böse. Auch so kann Gebet aussehen. Und in dieser Hinsicht sind Psalmen und besonders die Rache, oder vielleicht wäre das bessere Wort die Wutpsalmen, ein Vorbild für einen gesunden Umgang mit unseren Emotionen. Etwas, was die Psychologie in den letzten 100 Jahren entdeckt hat, kennt die Bibel schon lang. Emotionen müssen verarbeitet werden, sie müssen ausgelebt werden, sie brauchen einen Platz, einen gesunden Rahmen. Sie können nicht einfach verdrängt oder runtergeschluckt werden, sie werden immer wieder hochkommen. Und es wird deutlich, dass die Bibel mit uns als emotionalen Wesen rechnet. Gott selbst ist ein emotionaler Gott. So wird er uns beschrieben. Auch Gott ist wütend über Ungerechtigkeit. Auch Gott freut sich an dem Guten. Wir sind in seinem Ebenbild geschaffen. Und so sind unsere Emotionen auch nicht einfach nur ein negativer Ballast, etwas, was wir halt mittragen müssen. Wut ist an sich nicht etwas Negatives. Wut ist die gesunde und richtige Reaktion auf Unrecht. Sie setzt Energie frei und ermöglicht uns, dass wir für das Richtige aufstehen. Dass wir unsere Wut produktiv verwenden. Und so ist auch so ein Wutpsalm eine produktive Form, damit umzugehen. Und so schön, wie sich auch die Haltung Gottes darin zeigt. Wir können mit allem zu Gott kommen, was uns beschäftigt. Gott kennt uns. Alle Gedanken und Gefühle. Wir müssen nicht besonders fromm beten. Wir müssen nicht verschweigen, was wir fühlen, nur weil wir das Gefühl haben, es passt nicht zu Gott. Nein, was Gott sich wünscht, ist ein ehrliches und aufrichtiges Gebet. Deshalb, wenn dir wieder einmal Unrecht begegnet, wenn die Emotionen in dir hochkochen, dann wende dich an Gott, ganz ehrlich und direkt. Schreie nach Gerechtigkeit und werde dir neu bewusst, dass in Jesus dein Gebet erhört wurde. Und das wollen wir gemeinsam tun. Wir wollen gemeinsam diesen Psalm beten. Ich habe ihn auf der PowerPoint, steht doch mit mir auf. Ihr Mächtigen, seid ihr wirklich gerecht, wenn ihr euer Urteil fällt? Richtet ihr die Menschen unparteiisch? Ganz und gar nicht. In euren Herzen schmiedet ihr heimtückische Pläne. Das Land ist erfüllt von der Gewalt, die von euren Händen ausgeht. Diese Gottlosen sind von Geburt an auf dem falschen Weg. Auf Ehrwegen gehen diese Lügenmäuler von Mutterleib an. Giftig sind sie wie Schlangen. Ja, sie gleichen einer Otter, die ihr Ohr verschließt und nicht auf die Stimme des Schlangenbeschwörers hört, auf den erfahrenen Zauberer, der Schlangenworten zähmen kann. Gott, bricht diesen Leuten die Zähne aus. Herr, zerschlage diesen reißenden Löwen das Gebiss. Lass sie verschwinden wie versickendes Wasser, und wenn sie ihre Pfeile schießen, dann bricht diesen die Spitze ab. Ihr Leben soll so kurz sein wie das einer Schnecke, die sich auflöst und verendet, wie das einer Fehlgeburt, die nie das Licht der Sonne sieht. Ja, ihr Mächtigen werdet es noch merken, ehe euch Kopftöpfe vom Holz heiß werden, egal ob das Fleisch noch roh ist oder schon gart, Gott fegt durch einen Sturm alles hinweg. Wenn Gott Vergeltung übt, wird sich jeder freuen, der nach Gottes Willen lebt. Ja, er wird seine Füße baden im Blut dieser gottlosen Verbrecher. Dann werden die Menschen sagen, seht ihr, wer Gottes Willen tut, bekommt doch noch seinen Lohn. Ja, es gibt noch einen Gott, der gerecht richtet auf dieser Erde.